In der heutigen Episode Diversify, der Private Market Podcast, sprechen Robin und ich über die allgemeine Marktsituation. Wir sprechen über das Berliner Drohnenbauunternehmen Stark. Wir sprechen über den niederländischen Lebensmittellieferanten Picnic und geben einen kleinen Ausblick auf den nächsten Deep Dive. Viel Spaß beim Zuhören.
Diversify, the Private Market Podcast.
Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Episode Diversify, der Private Market Podcast. Robin, lang ist's her tatsächlich. Wir lassen es ein bisschen schleifen.
Stimmt, es hat gerade leider viel los. Hi Hendrik, grüß dich. Macht mir zwar immer sehr, sehr viel Spaß. Allerdings ist Q4 ja immer recht sportlich, gerade in unserer Branche. Und wir wollen natürlich ganz viele Produkte noch rausbringen dieses Jahr und ganz viele tolle Aktionen machen. Und deswegen fällt leider der Podcast hinten runter. Ist natürlich keine Entschuldigung,
Nein. Aber
eine Begründung. Und wir geloben Besserung.
Ja, ich würde sagen, also wir machen es auf jeden Fall. Versuchen wir das jetzt noch in dem Stil bis Ende des Jahres zu machen. Dann schauen wir das im Januar.
Du meinst schleifen lassen bis zum Ende
genau,
des Jahres.
Genau, und dann Perfekt. Schauen wir uns mal im Januar oder im Februar einmal mal an, wie wir das dann noch ein bisschen regelmäßiger wieder hinbekommen. Aber nichtsdestotrotz freue ich mich sehr, dass wir jetzt heute hier sitzen und tatsächlich auch sehr, sehr tagesaktuell heute reden. Heute ist Montag, 24.11., 17 Uhr und der Podcast geht ja morgen live.
Das ist
also
gut,
ich glaube, so nah am Veröffentlichungsdatum haben wir eigentlich bisher noch nie aufgenommen.
Stimmt, immer so ein bisschen zurückgehalten.
Immer so ein bisschen versetzt, aber natürlich gilt auch, wenn es aktuell ist, der Disclaimer, dass der Podcast keine Anlageberatung ist und ausschließlich zu Informationszwecken dient. Robin, was war in den letzten Wochen so? Was stand an?
Meinst du bei uns?
Ja.
Viele Onboardings. Wir haben bald was ziemlich Cooles, wie ich finde, im Infrastrukturbereich. Mhm. Waren wir jetzt im Onboarding, sind wir auch durch. Gerade so Digital Infrastructure. Ganz ein cooles Teil. Kann man schon mal aufmerksam gucken, weil KI ist ja in aller Munde. Man kann natürlich über die Börse in die Highflyer investieren, man kann es aber auch lassen und eher so in die Infrastruktur investieren, die dafür notwendig ist. Das ist spannend. Dann haben wir gerade noch zwei andere Fonds, sind jetzt auch durch. Habe ich tatsächlich am Wochenende geliefert gekriegt in einen, zweimal Multi-Alternative. Ist jetzt auch der erste Private-Market-Only-Fonds, der über 1000 Milliarden verwaltet, also über eine Billion. Ist schon eine solide Nummer. Da bin ich echt happy, das ist cool. Wir kommen auch bei Aktionen gab es viele. Ich war auch ein bisschen unterwegs. Jetzt die letzten zwei, drei Wochen gar nicht so super krass, sondern nur operativ recht viel zu tun gehabt. Letzte Woche war ich in Helsinki. Das war stark. War nicht so kalt wie vor zwei Jahren. Da war ich das letzte Mal, da hat es minus 20 Grad gehabt. Jetzt nur minus 5 oder 6.
Top eigentlich.
War trotzdem wieder komplett falsch angezogen mit Chino, Sneakers und Sneakersocken.
Cool.
Aber gute Zeit.
Also Lerneffekt sagst du, ist nicht.
Doch, ich habe da vorhin hab reingeschaut, wie das Wetter ist und habe mir gedacht, geht schon. und Ergebnis war, ging nicht. War cool, da habe ich sehr, sehr viele Venture Capital Firmen getroffen und auch witzigerweise Leute, die habe ich da kennengelernt vor zwei Jahren und habe jetzt wieder die gleichen da getroffen. Das war schon cool. Und sonst, was tut sich gerade? Bin gerade irgendwie relativ viel in München da sprechen, ist auch schön, auch echt spannende neue Manager kennengelernt. Und jetzt ja Endspurt, ein paar sehr, sehr geile sehr werblich jetzt, sehr, sehr coole Aktion, wie ich finde,
ja,
zum Jahresende.
Da kommen wir gleich auch nochmal drauf.
Ich finde es selber schade, dass ich initial beschlossen habe, dass Mitarbeiter ausgeschlossen sind, vor irgendwie zweieinhalb Jahren, als wir die erste Aktion hatten.
Ja.
Da haben wir ein paar Sachen. Sonst, Märkte ist ja ganz spannend irgendwie, immer sehr binär, gerade mit Zinsen, was sich da so tut. Ich glaube, da gehen wir gleich noch drauf ein. Oder Krieg, Frieden, 28 Punkte oder alles cool oder nicht, wie da der Markt agiert. Und das heißt jetzt im Jahresende schon spannend. Wir haben jetzt auch heute Abend noch, jetzt gleich im Anschluss noch unseren Rück- und Ausblick. Das heißt quasi, wenn ihr das hört, war der gestern, wurde aber auch veröffentlicht, wie wir so den Markt sehen oder primär ich mit dem Team, Investment-Team.
Ja, vielleicht war ja der ein oder andere Hörer des Podcasts auch gestern Abend schon dabei.
Das stimmt. Das kann sein. Das ist spannend. Und sonst, ich bin sehr zufrieden mit der Entwicklung. Tut sich viel, sehr stressig, aber das ist ja schön zum Jahresende. Und dann vielleicht auch irgendwann mal so ein bisschen Entspannung rund um Silvester.
Genau, dann zum Jahreswechsel und dann am 1.1. geht's wieder weiter.
Nee, zwei. Soll ich wieder, komm, neues Produkt zum 1.1. kann man schon machen.
Genau.
Haben wir dieses Jahr auch gemacht.
Das stimmt. Stimmt, als du in Helsinki warst, war ich in Frankfurt auf dem
Speaker.
Eltif Connect von der Hansa Invest. Auch schön da die ganze Branche zu sehen. Ging ausschließlich um das Thema Eltif, wurde hoch und runter diskutiert.
Deswegen auch der Name? Eltif Connect?
Nee,
nicht.
Wegen Connect, wegen Networking.
Cool.
Genau.
Ah, stimmt, ich war bei vom Bitkom und Payment und Banking, war ich auch auf dem Panel. Und zwar DigiFin zum Thema zu wenig, zu spät, warum Deutschland für Venture Capital in Klammern nicht attraktiv oder zu spät. Ich weiß nicht genau mehr, wie der Titel war. Auf jeden Fall ging es darum, Venture Capital in Deutschland und Europa. Ja. Das war sehr spannend.
Nee,
das,
also da freuen wir uns natürlich, wenn wir mit Now dort unterwegs sind und ein bisschen was erzählen dürfen zu dem, was wir machen. Ja. Aber apropos erzählen.
Nächste Woche hier, Handelsblatt bin ich wieder. Ich glaube nächste.
Stimmt, dann für alle Zuhörer, die in Frankfurt located sind.
Zur Bankentech.
3. Dezember ist dein Slot, ne? 3. Dezember, glaube ich, so 12, 13 Uhr rum. Würde ich an der Stelle vielleicht auch nochmal nachschauen, wenn man da
kommt. Doch, das ist auf jeden Fall gegen Mittag.
Genau.
In Frankfurt.
Genau, stimmt. Da sind wir beide vor Ort. Freue mich auch schon drauf. Aber jetzt lass uns genug jetzt hier palabern. Lass uns doch mal reingehen. Robin, Themenblock 1 haben wir uns mal so ein, zwei Stichworte aufgeschrieben. Und zwar Krieg/Frieden, Fragezeichen. Was passiert denn die Woche?
Knackig. Also Krieg/Frieden, es wird ja sehr, sehr viel diskutiert rund um Ukraine. Genau. Es sind auch sehr, sehr viele Staaten mit am Tisch. Und sehr prominent mit der Meinung vertreten ist die USA. Wieder recht kontrovers, ich finde es so stark. Also es sind ja sehr viele Gelder im Zuge der Sanktionen etc. von Oligarchen etc. und dem Who is Who der Russen eingefroren worden, die in Europa waren.
Ja.
Und da war die Idee von der EU, dass die Gelder als Sicherheit genutzt werden für ein Darlehen der EU zum Wiederaufbau der Ukraine. An sich sinnvoll. Dann dachte sich aber Donald Trump, Moment mal, das hätte ich aber auch gerne, das Geld. Das ist irgendwie sehr absurd. Ich weiß auch gar nicht, wie er da drauf kommt. Und es ist halt schon sehr interessant, also die Entwicklung. Du hast halt die ganzen Rüstungsaktien sehr extrem gestiegen und auch jetzt irgendwie, da kommen wir gleich noch dazu, hab ich gerade reingespickelt ins Briefing. Ist nicht nur Aktien, sondern auch privat gehandelte oder nicht auch gehandelte, privat investierbare Unternehmen. Mhm. Das ganze Rüstungsboom da war und jetzt geht es irgendwie wieder Richtung Einigung, vielleicht doch kein Krieg. Das heißt, da bricht dann wieder alles ein. Weil ich sehe das jetzt kurzfristig nicht, weil das so viele Zugeständnisse sind. Also gerade mit der Ukraine, es sollen ja alle Regionen, die jetzt schon unter oder besetzt sind von Russland, sollen dann an Russland gehen und auch die Regionen, die gerade noch verteidigt werden von der Ukraine.
Heute, warte mal, hat jetzt der Außenminister, der Rubio, hat jetzt mit den EU-Staaten da in Genf ja verhandelt. Das neueste Paper sagt nur die tatsächlich gerade bei Russland sind.
Ich bin noch Stand Tagesschau gestern Abend, 20 Uhr.
Ich bin Stand Handelsblatt Morning Briefing heute Morgen, 6 Uhr.
Heute Morgen habe ich tatsächlich die Tagesschau von gestern Abend gehört, weil ich gejobbt habe und konnte da nicht lesen.
Gejobbt
habe. Mein Nebenjob beim Bäcker. Croissants verkauft. Nee, das höre ich immer gerne, dann so Podcast von Nachrichten.
Ja.
Wobei Podcast, to be honest, das ist einfach der Ton der Tagesschau. und da, das war mein Stand, da bin ich veraltet und heute war wieder recht turbulent.
Es hat das, was ich heute Morgen gehört habe, das hat sich ehrlicherweise deutlich vernünftiger angehört als das, was da jetzt gestern Abend noch kolportiert war.
Man könnte ja meinen, das ist so klassischer Trump, dass man immer erstmal die ganze Hand nimmt, dann kriegt man einen kleinen Finger und der reicht eigentlich.
Genau, aber das war halt auch der Disclaimer, dass vermutlich die Punkte auch noch gar nicht mit Trump abgesprochen sind. Und was ich an der Stelle auch noch nicht so richtig weiß, ob Russland diese ganzen Punkte überhaupt kennt.
Aber das ist so ein Trick. Das ist so ein Trick auch in der Verhandlung, so im Einkauf. Eigentlich ist schon abgesprochen, sag ich, muss ich noch mit dem Chef besprechen. Aber eigentlich ist schon abgesprochen und dann kann man nochmal nachverhandeln.
Naja.
Das ist ein Trick, glaube ich.
Das
kann er ja taktieren.
Hoffentlich, und ich glaube, dass jeder in Europa als auch auf der Welt darauf schaut und hofft, dass es dann irgendwie da jetzt ein versöhnlich wird es wahrscheinlich, also kann es nicht werden, aber es ein Ende in der Hinsicht gibt. Aber nichtsdestotrotz, du hast es ein bisschen anklingen lassen, egal in welche Richtung es geht, es hat auch Auswirkungen auf die Unternehmen, die direkt beziehungsweise indirekt in dem ganzen Thema involviert sind.
Zum Beispiel Unternehmen, die Drohnen bauen.
Richtig.
Genau. Habe ich eigentlich schon gut übergeleitet.
Das ist top. Auch die Journalistenschule macht sich langsam bezahlt.
Ja, ja. Nee, das ist mein Nebenjob morgens.
Ja, wir reden in Themenblock 2 über Stark.
Stark, starkes Thema.
Robert, was ist Stark? Wer ist Stark?
Das ist ein Berliner Unternehmen. Gibt es auch erst, ich finde es sehr beeindruckend, gibt es seit sage und schreibe 15 Monaten.
Ja.
Und ist wohl 500 Millionen Dollar wert. Das ist schon eine ordentliche Entwicklung. Wurde nämlich vom Tech-Investor Peter Thiel gefundet. Initial hatten so easygoing 100 Millionen Dollar, meine ich, auch Startkapital.
Ja.
Und die bauen Kamikaze- und Aufklärungsdrohnen. Mhm. Und die expandieren richtig krass. Also es gibt Swindon in UK, so ein sehr bekannter, ich bin nicht so im Rüstungsgame, aber so ein sehr bekannter Rüstungsstandort. Mhm. Da gab es auch ehemals die Spitfire-Produktion, also für die Kriegsfans unter unseren Zuhörerinnen und Zuhörern, ist wahrscheinlich ein Begriff. Und die bauen es, um autonom gesteuerte Kamikaze-Drohnen, Aufklärungsboote zu bauen. Und da war halt wirklich der Krieg ein extremer Beschleuniger. Weil es war ja sehr, sehr lange, gerade mit ESG und alles Mögliche, war es ein absoluter No-Go-Bereich in Rüstung. Und jetzt sind es ja die Outperformer schlechthin. Also ich hatte jetzt auch kürzlich, wir werden ja sehr, sehr oft angesprochen, nicht nur bei LTIF Connect Events, sondern auch bei anderen Events, sehr, sehr oft von Asset Managern, Vermögensverwaltern, die gerne mit uns kooperieren möchten. Und da gibt es immer mehr wirklich so Kriegsfonds. Das ist Wahnsinn, weil das halt einfach, weil so viel Kapital reinfließt. Zum einen halt privates Kapital, weil es alle als Chance für Rendite sehen, aber zum anderen auch staatliches Kapital. Deswegen diese Companies, brutale Bewertung, brutales Wachstum.
Zumal ja einige Asset Manager auch ihre ESG-Kriterien sehr aufgeweicht haben, um auch Defense, ist dann ja der Überbegriff, dort mit einzubringen, um zu sagen, ja, die Defense-Unternehmen schützen ja auch die Umwelt.
Ja, damals war also Dual-Use schon schwierig, wenn man halt irgendwie theoretisch als Maschinenbauer die Maschine nicht nur für, weiß nicht, Bleistifte nehmen kann, sondern auch für Holzgeschosse. Ich weiß nicht, super Beispiel. Und da schon kritisch gewesen. Aber das hast du halt immer, gerade wenn du halt als Fondsmanager so Themen ausschließt, die so durch die Decke gehen, dann fehlt dir halt so viel Return zu deiner Benchmark. Und das heißt, du musst dabei sein. Also Riesenbeschleuniger für sehr, sehr viele, auch teilweise sehr spannende und hochgradig innovative Geschäftsmodelle, die bisher kaum fundable waren und jetzt mittlerweile halt echt so auf der
Wunschzettel. Ja, aber Wunschzettel. Es ist wirklich beeindruckend, ne? Innerhalb von 15 Monaten 500 Millionen Dollar wert, allein irgendwie 300 Mitarbeiter in Deutschland, in der Ukraine und in
Großbritannien. Hyperscaler, das ist wie so 21.
Das ist wirklich Hyperscaler, was aber auch krass ist, wenn man sich das hier mal anguckt, ne? Ukraine-Kriege werden laut britischem Verteidigungsministerium täglich rund 9000 Drohnen verbraucht.
Vor allem, die sind ja auch so teuer, so Drohnen. Und dann fliegst du mit denen rum, weil ja gut, Kamikaze-Drohnen, und dann sind sie ja halt kaputt.
Ja, genau, das ist ja das Ziel letztendlich. Also,
deswegen Kamikaze, schätze ich.
Vermutlich. Aber also zum Vergleich, die Bundeswehr plant so bis zu 12.000 Kamikaze-Drohnen. Ja, sozusagen für 10 Milliarden Dollar zu bestellen, beziehungsweise da hingehend aufzurüsten.
Die rüsten ja auch maximal auf. Weil du hast ja das ist eine Unterdeckung, das ist ja ein Riesenbedarf, da wir jetzt alle aufrüsten und es gibt da zu wenig Produktion und das ist ja geil. Da hast du jetzt auch als Investor, hast du quasi relativ gesichert schon die Abnahmen.
Ja, es war jetzt ja bei dem Börsengang von der U-Boot-Sparte von ThyssenKrupp war es ja genau dasselbe.
Marine Systems.
Genau, die haben ja auch schon bis Mitte 2030 haben die ja die Bücher voll.
Abgespalten oder TKMS, ja. Vor allem die ganzen, also auch Rheinmetall ist ja nicht mehr normal, wie die sich entwickeln oder auch Renk. Also eher mal früher irgendwie so langweilig zivile Nutzung und dann gehst du halt voll irgendwie auf Krieg, als ganz andere Multiples. Das ist Wahnsinn. Also es ist zum einen sehr bedauerlich und erschreckend, zum anderen aus Investorensicht kann es interessant sein.
Ja. Wenn man sich das dann mal anschaut in der Factory, also aktuell sind so irgendwie 100 Drohnen pro Monat geplant, aber sollen dann bis zu 1000 Drohnen pro Monat gefertigt werden, was schon crazy ist. Aber wir haben es ja gerade besprochen, der Bedarf ist da.
Definitiv. Absolut. Gut, und es gibt ja auch große EU-weite Maßnahmen, also gerade mit dem Verteidigungsfonds, der auch 150 Milliarden, also wahnsinnig groß ist, wo halt einfach, wurde ja von jedem Land extrem, werden Milliardenbeträge gefordert, einfach um Europa, normal sage ich mal wettbewerbsfähig, jetzt in dem Fall einfach nur verteidigungsfähig zu machen. Und das sogenannte Drohnen-Gap zu schließen. Also das ist Wahnsinn, wo es überall auch Investitionen, also klar, man muss sagen, kann ich das moralisch vertreten, aber es gibt schon sehr, sehr interessante Investment-Opportunitäten auf der Welt.
Ja genau, du sagst es ja richtig, wenn man es im Bigger Picture einmal anschaut, ne? Also da dieser 150 Milliarden Euro Verteidigungsfonds, safe, auch einen sehr, ich würde sagen, passender Titel.
Gut, defensiv. Das ist ja die Idee, dass du halt verteidigungsfähig bist und nicht angriffsfähig.
Genau, ist also der Plan. Also Brüssel, also die EU fordert Milliardenbeiträge. London, die ja obviously nicht mehr in der EU sind, sind da so ein bisschen
oder wollen halt dabei vorsichtiger. Sein, ne? Das ist Union doch gut.
Auf einmal ist es doch gut. Ich weiß ehrlicherweise auch nicht, wie viele Leute auf der Großbritannien den Brexit immer noch gut finden. Ich glaube, da gibt es nicht mehr so viele. Ehrlicherweise.
Er ist, glaube ich, rückläufig.
Aber es ist ein anderes Thema, aber zeigt natürlich genau das, auch jetzt ein deutsches Unternehmen baut in Großbritannien. Beziehungen gibt es trotzdem.
Schöner Abschluss.
Die Überleitung zum kleinen Werbeblock zu Now, wie Robin am Anfang schon gesagt hat, haben wir einige Aktionen gerade laufen. Ich kann ja einmal ganz kurz erzählen für alle Zuhörerinnen und Zuhörer, bis Ende dieser Woche haben wir noch unsere Black Friday Aktion, die ist ja.
Was gibt's denn da?
Also, du bezahlst ja bei uns, wenn du jetzt zum Beispiel den Fonds der Partners Group kaufst, den Private Equity Fonds, bezahlst du eine Vermittlungsgebühr in Höhe von 2%. Und in dieser Woche schenken wir dir die Vermittlungsgebühr in Form von Fondsanteilen on top. Bedeutet, wenn du für 10.000 Euro in den Partners Group Private Equity Fonds investieren möchtest, würdest du normalerweise 200 Euro Vermittlungsgebühr bezahlen. Diese 200 Euro gibt es als Fondsanteile on top und hast dir dann sozusagen die Vermittlungsgebühr gespart und
als Kickback dann
höheres Investment in den Fonds.
Wie hat denn die Partners Group die letzten 12 Monate performt?
Die Partners Group hat in den letzten 12 Monaten, Robin, schön, dass du fragst, 18,2% Rendite erzielt.
Vor- oder Nachkosten?
Es ist Nachkosten vor Vermittlungsgebühren.
Aber die fallen doch weg jetzt.
Die sind historisch gesehen ja nicht weggefallen, aber das sind 18,2%, die der Fonds gemacht hat. Der ist jetzt seit ziemlich genau 12 Monaten am Start. Und da kann man ja auch mal schauen, wie so die anderen Investments im Portfolio die letzten 12 Monate performt haben. Aber kann man von der Seite schon mal sagen, es geht da definitiv, wir haben eine Zielrendite von 14% drauf auf dem Produkt, es geht in die richtige Richtung.
Voll. Und auch spannend, also wir sagen ja immer ganz klar, Zielrendite ist schön und gut und auch Kostenquoten schön und gut. Es kommt immer auf die Zielrendite oder Rendite nach Kosten an. Also da sehen wir bei Partners Group ein toller Manager. Was auch interessant ist, unser erster Private Market Partner war ja die UBS. Da haben wir, das haben wir tatsächlich heute überraschend festgestellt. Also war unser erster Partner mit einem Private Equity Secondary Fonds, also sprich investiert in andere Fonds, was eine Fund-of-Fund-Struktur ist, der wiederum in Sekundärmarkttransaktionen investiert. Das heißt, ein Fonds kauft von einem anderen Fonds Private Market Beteiligung ab. Und wenn ein Fonds relativ neu aufgelegt wird, dann werden die Kosten immer prognostiziert und so geschätzt anhand von Backtesting, Historie, wie sah es denn aus? Und dann haben wir laufende Kosten von 3,1% ausgewiesen.
Pro Jahr.
Pro Jahr. Trotzdem Zielrendite nach Kosten von 14. Und jetzt haben wir neue Basisinformationsblätter bekommen und die reellen Daten, jetzt auch ungefähr 3 Jahre gibt es den, meine ich, den Evergreen Secondary Fund, haben sie die Kosten reduziert auf 1,7. Das ist schon krass. Also 3,1 war es davor pro Jahr, jetzt reduziert um 1,4 auf 1,7, sprich 1,4% mehr Netto-Rendite nach Kosten, einfach nur durch eine geringere Kostenquote, einfach weil sie gemerkt haben, okay, der wächst schnell, wir sind ja auch schon Richtung um die 200 Millionen gewachsen. Da war, glaube ich, ein geringeres oder langsameres Wachstum unterstellt, das hat viele Zuflüsse, finde ich auch sehr schön. Und es ist heute so, ich habe mit Operations so ein bisschen hin und her gemacht, warum haben wir denn das da und so stehen? Da habe ich gemeint, hey, Moment mal, immer nachgefragt und die haben tatsächlich anhand von Realtime-Daten die Kosten reduziert. Das ist, oder Realtime, also reellen Daten, ist echt schön.
Ja, ist eine super spannende Entwicklung, da ja auch andere Manager antreten mit deutlich höheren Gebühren.
Meinst du?
Gab es wohl, da gab es ja vielleicht auch den ein oder andere Missverständnis in den Kosteninformationsblättern in anderen.
Unsere waren zu hoch.
In anderen Apps, ja. Da würde ich mal sagen, lieber zu hoch als zu niedrig.
So sieht's aus.
Kommen wir zum dritten Thema, und zwar wir sprechen mal wieder über Lieferdienst von Lebensmitteln. Also wir haben ja da so ein bisschen Hype gehabt, so 2021.
Das halt mal Gorillas, war dann relativ rasch. Die waren noch Getir, hat er sich da geschnappt. Das war, glaube ich, auch der Einzige, der profitabel war jemals. Also nicht hier, jemals. Hat er sich geschnappt. Und dann gab es ja ganz viel.
Weiß gar nicht, ist Flink profitabel?
Ich mal glaube nicht. Da habe ich einen Gründer tatsächlich kennengelernt. Letztens, also ganz sympathisch, sehr nett. Und aber ich finde es total.
Deswegen bestellst du jeden Tag bei Flink.
Ich bestelle tatsächlich sehr oft bei Flink, weil ich habe keine Zeit, um einkaufen zu gehen. Also für mich finde ich es immer schön, so mein Samstagswocheneinkauf, aber unter der Woche kriege ich das kaum hin. Die finde, die machen das auch toll. Gute Auswahl, saisonal, geile App. Richtig
klar,
gut.
Also ich meine, wir reden natürlich von unserer Großstadt-Experience, ne? Aber
gut, stimmt. Du bist auch in 10 Minuten da. Nee, stimmt. Also in Berlin ist es eigentlich schon. Ja, wenn jemand sagt, so, ey, komm, lass mal den deutschen Markt checken, egal woher die Companies kommen, dann. Also auch aus den Niederlanden, die sagen, na komm, machen wir das in Berlin. So auch Picknick.
So auch Picknick. Und Vielleicht hat es der ein oder andere diese Wägen schon mal gesehen, so ganz kleine LKWs.
Ganz süß. Ganz DM liefert auch so aus.
Ja, aha. Das wusste ich nicht tatsächlich. Und jetzt zwar schon. Hat Picnic 430 Millionen Euro eingesammelt von bestehenden Investoren und ganz spannend.
Von Edeka.
Auch von Edeka war dabei.
Vielleicht fühlt sich ja Edeka unter Druck gesetzt vom Rewe-Lieferservice.
Das schauen wir uns jetzt vielleicht mal genauer an, denn Edeka ist einer der größten Investoren in Picnic und hat bereits 230 Millionen Euro in das Startup gesteckt. Und wie du sagst, soll jetzt gegen Rewe angetreten werden. Gehört Flink hier auch zu Rewe?
I don't know. Vielleicht als strategischer Investor.
Ich glaube ja, weil du kannst bei Flink, glaube ich, sehr viele Rewe, also kriegst sehr viele Rewe.
Ja, das beste Wahl. Mhm. Ja, das stimmt. Und ich finde, was ich aber auch interessant finde, wer hat denn neben Edeka investiert? Das finde ich brutal.
Das ist derjenige, der jetzt in den letzten Tagen, wurde ja auch wieder viel kolportiert, der sich beschwert, dass er sein Geld nicht loswerden kann.
Deswegen hat er es da reingesteckt, der Bill.
Weiß ich nicht, Bill Gates, genau. Ganz interessant. Ich habe ehrlicherweise gar nicht so sehr auf dem Schirm gehabt, dass der auch noch so in Startups oder Wagniskapital damit investiert.
Er hat primär im US-Markt, zumindest nehme ich so eher wahr, über seine Foundation. Ja. Und die sind ja gigantisch groß. Was auch gigantisch groß ist, ist das Kapital, das er Picnic aufgenommen hat. Weil diese Lieferdienste, es gibt ja noch ein paar, irgendwie so Knusper, finde ich auch ganz cool. Mhm. Der ist ja, die meinen nicht so krass Werbung, aber die haben halt relativ eher so feinkostenmäßig. Das ist ganz cool, wenn du jetzt mal doch noch einen geilen Wein brauchst oder irgendwas Spezielleres. Ja,
Knusper ist top.
Die sind echt wirklich Qualität spitzenmäßig. Und die ganzen Lieferdienste, die haben ja Geld geburnt ohne Ende. Also volle Möhre. Jetzt auch irgendwie so ein, volle Kanone, Gorilla. Das ist extrem. Aber auch Picnic, schon irgendwie 2 Milliarden, ist jetzt in ein paar Märkten wohl schon operativ profitabel. Und in Deutschland so in einer Region. Aber jetzt wird erstmal relativ viel Kohle reingesteckt hier in den Markt, um zu expandieren, um uns vor die Haustür Sachen liefern zu können, dass wir den entsprechenden Marktanteil haben und danach, ich meine, so 18 Monate peilen sie immer an, profitabel zu werden und expandieren auch krass. Gehen jetzt auch Richtung Leipzig, das ist dann das 13. Zentrum hier im Verteilzentrum in Deutschland und wollen da wirklich neben Rewe-Lieferdienst, Flink, Knusper und Co., wobei arg viel Co. gibt es nicht mehr, Fuß fassen.
Ja, ich glaube, wenn man sich mal so ein bisschen genauer anschaut, ne, also Picnic 2018 gegründet oder beziehungsweise in Deutschland gestartet.
In Deutschland, die haben früher schon tatsächlich gestartet.
Tatsächlich in Deutschland erst gestartet, dann, also wie wir es kennen, wie wir es beschrieben haben, liefern Lebensmittel per App bis zur Haustür. Elektrische Lieferfahrzeuge sind diese kleinen LKWs.
Kleine LKWs, hört sich jetzt, falls jemand die noch nie gesehen hat.
Es sind wirklich kleine LKWs.
Die sind so wahnsinnig klein.
Die sind sehr, sehr klein.
Die sind wie ein schmaler Smart.
Das ist ein Einsitzer.
Die sind smart und länger.
Ein Smart-LKW.
Smell-KW.
Und hat im vergangenen Jahr, Picnic hat 600 Millionen Euro Umsatz gemacht. Also auch einen Umsatz von über, oder ein Wachstum von über 50% zum Vorjahr. Sehr beeindruckend. Und wie du sagtest, jetzt haben sie ihr 13. Verteilzentrum aufgemacht in der Nähe von Leipzig. Aber wir liefern ja nicht nur Leipzig, sondern auch Dresden, Halle,
gut, das hat der, Chemnitz. Das ist halt so der Unterschied, weil die halt nicht mit dem Radl unterwegs sind, sondern mit diesen kleinen LKWs, wie du es gerade perfekt beschrieben hast, haben die etwas größere etwas größere Radien. Das ist ganz cool. Ich bin mal gespannt. Ich habe da noch nie bestellt. Könnte ich aber mal machen.
Ja, die Erfahrung ist tatsächlich sehr gut. Also ich habe auch schon bei Picnic schon mal bestellt. Jetzt lustigerweise wieder mehr bei Knusper, weil Knusper bessere Lieferzeiten hatte. Also ich glaube, es wird am Ende so ein Convenience.
Und Rewe finde ich auch ganz gut immer.
Ja, Rewe finde ich irgendwie zu teuer, wenn du das denkst.
Ja, aber ich finde Knusper jetzt auch nicht so günstig. Anyways.
Anyways, auf jeden Fall.
Es ist immer gut für uns. Wettbewerb belebt das Geschäft. Je mehr Anbieter da sind, dann wahrscheinlich auch mehr in die Breite. Was hätte noch keiner so richtig gelöst, dass man auch in meiner Heimatstadt Herrenberg zum Beispiel mit sage und schreibe 30.000 Einwohnern ein Verteilzentrum von Picnic sieht. Ich weiß nicht. Also vielleicht gehen die Unternehmen auch mehr in die Regionen, was cool wäre. Dass halt einfach einfacher und jeder darauf zugreifen kann.
Ja, definitiv. Du hast gesagt, bisher profitabel. Anfang 25 sind sie tatsächlich in den Niederlanden. Aber natürlich verbrennen jetzt natürlich die ganzen Expansionen, verbrennen ordentlich Kapital. Aber dafür haben sie jetzt ja auch sehr viel eingesammelt.
Das stimmt.
Robin, gehen wir weiter. Ich sehe gerade in den Notizen, du hast noch so ein, zwei andere Themen noch hinzugefügt, über die du gerne reden möchtest.
Ich find's, wir haben das, glaube ich, auch schon ein, zwei Mal angerissen. Oder ich weiß nicht, ob du das auch mit Gregor mal angerissen hattest, in dem im Deals Crunch, also in dem anderen Podcast von uns. Mhm.
Lohnt sich auf jeden Fall mal reinzuhören.
Absolut. Und du meinst ich auch, dass ich das sagen könnte. Und zwar, es hat ja ewig lange der, also ADNOC, das ist ja der staatliche Ölkonzern von Abu Dhabi, der hat ja ewig rumgemacht mit der Akquisition von Covestro. Und ich dachte, das wäre jetzt schon der Rede wert. sie haben es geschafft. Und das Interessante ist, also gerade die ganzen Emirate, die wollen ja sehr aggressiv, ich hatte interessanterweise jetzt auch mit Investoren aus dem Nahen Osten zu tun, die wollen wirklich schon sehr, sehr gerne diversifizieren neben Ölgeschäft und so haben sie sogar ihre Satzung angepasst, um Covestro erwerben zu können, also deutsches Unternehmen, weil das deutsche Wirtschaftsministerium hat kein grünes Licht gegeben, sagt so, da geht irgendwie zu Know-how abgewandert, Mehrheit, blablabla. Und da siehst du, wie geländegängig jemand ist, wenn das wirklich haben will. Finde ich sehr interessant, einfach der weiße, also die klare Strategie vom Nahen Osten, Technologie hier zu kaufen, dann trotzdem Abstriche zu machen, sodass man weiterhin halt nicht frei verfügen kann, sondern die Unternehmen weiterhin in Deutschland verankert sind, nicht einfach eine komplette Technologieabwanderung sieht. Spannend, finde ich.
Sehr, sehr spannend. Was auch spannend ist, du hast es hier als zweiten Punkt eingefügt, Private Equity Firmen greifen verstärkt auf Dividenden Recaps zurück. Robin, was ist denn das?
Da werden künftige Gewinne finanziell, also die man ausschütten können, könnte. Zum Beispiel, eine GmbH macht jedes Jahr 100 Millionen Euro Nachsteuergewinn, der ausgeschüttet werden kann. Das heißt, ich könnte jetzt Ende diesen Jahres könnte ich 100 Millionen ausschütten. Nach 5 Jahren hätte ich in Summe 500 Millionen ausgeschüttet. Und so ein Recap, das macht man oft vorab schon mal, dass ich sage, ey, die nächste stabiles Geschäftsmodell, in 5 Jahren sind es 500 Millionen. Ich gebe dem jetzt schon die 500 Millionen, dass du die jetzt ausschütten kannst, sodass du Rückflüsse hast, ohne zu verkaufen. Finde ich ganz interessant, was aber eher dazu führen wird, dass halt die Fundlaufzeiten noch länger sind. Deshalb können wir vielleicht auch mal einfach mal so ein Private Equity Exit Deep Dive mal machen in einem Podcast. Schon Thema, wir haben ja Besserung gelobt, das haben wir schon Thema. Einfach wenn, gut, IPO-Markt wird ein bisschen besser. Secondaries laufen immer noch bombenmäßig, sehr, sehr viele Transaktionen, Continuation Vehicle auch schon das ein oder andere Mal drüber gesprochen. Und das ist nochmal eine andere Methode, ganz interessant, dass man halt wirklich Returns hat aus dem Fonds, weil sie eine, man guckt ja auch immer, wie viele Distributions hat man, wie viel Auszahlung aus dem Fonds. Und dann muss es ja gar kein Verkauf sein, wenn man einfach dann nochmal schön hier die künftigen Gewinne der Portfoliofirmen auffinanziert, die dann ausschüttet in den Fonds, der Fonds, die dann an die Investoren ausschüttet. Trick. Finde ich interessant. Habe ich tatsächlich auch schon mal gemacht früher, so eine Finanzierung. ist schon smart.
Es ist spannend und ich glaube, ich habe selber irgendwie ein, zwei Fragezeichen gerade im Kopf.
Aber das macht man so, das ist in der Filmindustrie.
Ja, das ist so ein Foreshadowing auf das nächste
Thema. Ist Cliffhanger?
Ist ein Cliffhanger. Die Frage ist, wann wir den liefern, Robin, wie groß du jetzt den Druck aufbaust, ob wir das jetzt dieses Jahr noch schaffen. Aber
das schaffen wir dieses Jahr noch.
Gut, dann machen wir dieses Jahr auf jeden Fall noch einen Deep Dive genau zu dem Thema und ich freue mich sehr auf
bei der nächsten Folge.
Bei der nächsten Folge?
Ja, mach mal.
Sehr gut.
Denn ich bin selbst gespannt, ob das rausgeschnitten wird. Wahrscheinlich nicht.
Das Ding ist, also morgen kommt ja quasi, ist dieser Podcast, dann nehmen wir ja gestern sozusagen das Webinar auf. Das ist dann sozusagen schon die nächste Podcast-Folge. Und danach kommt es dann.
Zum Weihnachtsspecial. So super.
Dann machen wir das. Dann setzen wir uns hier hin mit einer Tasse Glühwein. Alkoholfrei natürlich. Und
Punsch.
Kinderpunsch. Und reden über mögliche Exit-Optionen von Private Equity Firmen, Robin. Ich bedanke mich.
Ich mich erst recht, war schön.
Wie immer. Und bei Fragen einfach schreiben hello@investnow.com oder uns bei LinkedIn in die DMs leiten. Vielen Dank fürs Zuhören und euch eine schöne Woche. Bis dahin.
Bis dann. Ciao.
Ciao.